Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Islamischen Religionsunterricht gibt es seit einigen Jahren in Deutschland. Nicht überall und vor allem nicht überall gleich. Klar war aber von Anfang an die Vision. Ein Religionsunterricht in einem staatlich verantworteten Angebot in deutscher Sprache. Das hat nicht überall reibungslos funktioniert, tut es zum Teil bis heute nicht. Ziemlich erfolgreich allerdings war Bayern. Dort wurde vor 10 Jahren ein Modellversuch gestartet und jetzt, knapp bevor der ausläuft, hat man sich auf eine Verlängerung geeinigt. Fürs Erste. Über die Details sprechen wir gleich. Ich bin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Zehn erfolgreiche Jahre islamischer Unterricht in Bayern. Und schaut man in die erste Evaluation vor 5 Jahren, das Fach gehört an bayerischen Schulen längst schon zum Alltag. Eigentlich bemerkenswert, dass es jetzt, kurz bevor der Modellversuch plangemäß ausläuft, ein solch langwieriges Ringen gab um die Fortsetzung und vor allem um die Verstetigung. Denn wie gesagt, bislang ist es ein Modellversuch. Jetzt hat sich die Koalition aus CSU und Freien Wählern geeinigt und klar ist schon mal, im Sommer ist also nicht Schluss mit dem Religionsunterricht in Bayern. Das immerhin ist sicher. Sehr viel mehr noch nicht. Unser Landeskorrespondent in Bayern, Tobias Krone, steckt in der Leitung. Von ihm kommen jetzt die Einzelheiten. Herr Krone, also der Modellversuch wurde verlängert, aber es bleibt offenbar beim Modellversuch. Wie lange geht es denn jetzt erstmal weiter?
Ja, erstmal geht es 2 Jahre so weiter mit einem maßvollen Ausbau, wie es heißt, also im Rahmen dieses Modellversuchs. Erstmal passiert inhaltlich und auch formal nichts. Das Ganze wird so weitergeführt. Da werden sich vor allem die etwa 100 Lehrkräfte freuen, denn sie behalten ihre Jobs.
Und was kommt nach diesen 2 Jahren? Ist das schon klar?
Ja, bis in 2 Jahren will die Regierung das Ganze in ein Gesetz gießen. Klar ist, auch die zweite Evaluation zur Runde hat ergeben, dass das sehr erfolgreich ist. Sowohl Eltern als auch Lehrer, als auch natürlich die Schülerinnen und Schüler, von denen längst nicht alle diesen Unterricht wahrnehmen können. Also es sind so 16.000 von ungefähr 90.000 muslimischen Schülern. Das muss man sagen. Es bleibt eben erstmal ein Modellversuch und der ist durchaus ausbaufähig. Und das soll dann in 2 Jahren in ein richtiges Wahlpflichtfach überführt werden, überall dort, wo es eben nachgefragt wird.
Dieser islamische Religionsunterricht in Bayern, der ist ja de facto jetzt schon eher eine Art Ethikunterricht, also etwas ganz anderes als der bekenntnisorientierte Religionsunterricht, wie er andernorts in Deutschland geplant und auch schon durchgeführt wird. Und dabei bleibt es jetzt offenbar. Warum kein bekenntnisorientierter islamischer Unterricht in Bayern?
Ja, das ist ein formales Thema. Also man kann es formal begründen, nämlich nach Artikel 7 im Grundgesetz braucht es eine Religionsgemeinschaft, die ihren Unterricht halten darf. Und die gibt es ja beim Thema Islam noch nicht so richtig. Es gibt noch keine Stimme, die vereint für alle Moscheevereine spricht. Und da sagt Bayern, wir lenken das Ganze komplett vom Kultusministerium aus, weil es hier eben vor allem um eine ethische Wertevermittlung geht. Wir wollen da die Kontrolle drüber haben. In Nordrhein-Westfalen oder in Hessen ist das anders. Da kollaboriert man zum Beispiel mit dem türkischen Islamverband DİTİB, der auch wegen seiner Nähe zum türkischen Staat eher umstritten ist. Und in Baden-Württemberg hat man sich so beholfen, dass es jetzt eine Stiftung dort gibt, die eine Art Dachverband der Muslime ist und als solche dann wie eine Kirche diesen Religionsunterricht organisiert. In Bayern will man eben im Ministerium die Oberhand über dem Unterricht haben. Es gibt keine offizielle Kooperation mit islamischen Verbänden. Es gibt Gesprächskreise und natürlich auch Theologen, die das Ganze sozusagen begleiten. Aber dieser Islamunterricht ist dem christlichen Religionsunterricht als Bekenntnisunterricht nicht gleichgestellt, sondern nur ein Äquivalent zum Ethikunterricht.
Und was ist mit den Lehrerinnen und Lehrern? In den meisten Bundesländern müssen die islamische Theologie als Schulfach studieren, also islamische Religion. Extra dafür wurden ja auch in der Vergangenheit an mehreren deutschen Hochschulen diese Institute eingerichtet für islamische Theologie. Wie ist da die Situation in Bayern?
In Bayern müssen Sie keine grundständige islamische Theologie studiert haben. Sie müssen auch nicht unbedingt Muslime sein. Oft sind das dann auch Deutschlehrer oder Ethiklehrer, die das als ein Drittfach noch so dazu studieren. Das Institut dafür ist an der Uni Erlangen. De facto, hat man mir aber gesagt, sind es zurzeit alles Muslime.
Welche Reaktion gibt es zu den Plänen bislang?
Ja, ich habe mit Benjamin Idris gesprochen, einem liberalen Imam in München. Er freut sich, dass der Islamunterricht weitergeht und dass sich die Androhungen der CSU im Wahlkampf letztes Jahr nicht bewahrheitet haben, nämlich das Projekt nicht weiterzuführen. Das stand auch schon im Raum. Er wünscht sich mehr Mitspracherecht der Muslime, aber er sagt auch, die Muslime müssten schon zuerst erstmal eine gemeinsame Stimme gegenüber dem Staat finden.
Dafür ist auch natürlich die Verantwortung an Muslimen, einen Ansprechpartner zu finden für die Regierung, weil die Sache des Religionsunterrichts ist eine Sache der Religionsgemeinschaften, wie die auch die Verfassung vorsieht.
Ja, auch in der Politik gibt es positive Stimmen, zum Beispiel Gabriele Triebel von der größten bayerischen Oppositionspartei, den Grünen. Die ist selbst Gymnasiallehrerin, findet es gut. Die Grünen wollen aber zusätzlich eine Entfristung für die Lehrkräfte haben und einen zweiten Ausbildungsstandort, nämlich die Uni Augsburg. Und das will die Regierung zumindest diskutieren.
Der Modellversuch islamischer Unterricht in Bayern wird fortgesetzt als Modellversuch, vielleicht auch bald verstetigt. Das waren Einzelheiten von Tobias Krone aus München. Dankeschön. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Thema. Für die Ausbildung von islamischen Religionslehrerinnen und Lehrern braucht man natürlich Orte, an denen die ausgebildet werden. Wenn nicht in Bayern, dann zumindest in anderen Bundesländern. Und dass das nicht so einfach ist, das weiß man inzwischen. Denn die Gründung von Instituten für islamische Theologie an deutschen Hochschulen, die wurde regelmäßig von Problemen begleitet. Und das ist genau genommen ja kein Wunder, weil man versucht hat und eigentlich auch immer noch versucht, die Zustände bei den evangelischen und katholischen theologischen Instituten auf die islamische Theologie anzuwenden. Mit anderen Worten, den Einfluss der Religionsgemeinschaften auf Personen und damit auch auf die Inhalte dieser Institute eben nicht nur zuzulassen, sondern das auch ganz bewusst genau so zu konstruieren. Das kann man erstmal ganz grundsätzlich problematisch finden, ganz egal, um welche Religion es da geht, aber wenn es um die Muslime in Deutschland geht, sieht man, wir haben das gerade schon gehört, von den islamischen Organisationen, den sogenannten Moschee-Dachverbänden, fühlen sich ja längst nicht alle Muslime im Land repräsentiert. Weswegen die Kritiker meinen, der Einfluss dieser oft eher reaktionären Moschee-Dachverbände, der ist viel zu groß. Und das aktuellste Beispiel dafür, das ist Berlin. Dort an der Humboldt-Universität soll jetzt ein neues Institut für islamische Theologie eröffnet werden. Und darüber wurde und wird heftig gestritten. Die Planungen gehen indes weiter.
Alle unsere Planungen sind auf den 1.10.2019 ausgelegt. Das heißt, das Institut soll seine Arbeit im Oktober mit dem Wintersemester 1920 beginnen. Wir werden die Studienordnung für den Studiengang BA Islamische Theologie in den Akademischen Senat bringen.
Alles im Zeitplan. Der Gründungsbeauftragte des Instituts für Islamische Theologie an der Berliner Humboldt-Universität, Michael Borgolte, ist optimistisch.
Wir haben 6 Berufungskommissionen eingerichtet. Davon sind 2 zu einem Ergebnis gekommen. Das heißt, die Listen liegen vor. 2 andere werden im Laufe der nächsten 4 Wochen, denke ich, zu einem Ergebnis kommen. Und die 5. und 6. im Laufe des Sommersemesters. Das heißt, wir werden am 1.10. vermutlich nicht 6 Professuren besetzt haben, aber doch einige und werden dann unter Umständen die ein oder andere Professur durch Gastwissenschaftler für ein Semester vertreten lassen.
Berlin sei ein attraktiver Standort. Das Konzept einer vergleichenden sunnitischen und schiitischen Theologie sei einmalig. Für 5 Vollprofessuren auf höchster Bezahlung W3 und eine auf W1 habe es Bewerbungen zwischen Malaysia und Kanada gegeben. Und das für voraussichtlich 80 Studierende, hofft Borgolte. Ort Hannoversche Straße Nummer 6, die ehemalige Gerichtsmedizin. Hier zieht dann auch bald die katholische Theologie ein. Die Idee einer trireligiösen Fakultät, christlich, muslimisch, jüdisch, sei aber erst einmal in weitere Ferne gerückt, sagt Borgolte. Insbesondere aus der evangelischen Theologie kamen Vorbehalte gegen eine Vermischung der Fakultäten. Zudem gibt es auch noch keine jüdische Theologie an der Humboldt-Universität. Im Grunde habe die Arbeit des Islaminstituts auch schon jetzt begonnen.
Als wir eine Nachwuchsgruppe installiert haben, die Nachwuchsgruppenleiterin ist durch Mittel des BMBF, also des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, schon im Dienst und ist gerade dabei, ihre Stellen für die Nachwuchsgruppe, nämlich 2 Doktorandenstellen und eine Postdoc-Stelle, auszuschreiben. Das ist insofern bemerkenswert, als es sich hier um die Nachwuchsgruppe Islam und Gesellschaft handelt. Also eine Nachwuchsgruppe, die ausdrücklich nicht ausschließlich aus Islamtheologen besteht, sondern eben auch möglicherweise aus Sozialwissenschaftlern und Kulturwissenschaftlern, also benachbarten Fächern. Und ich lege auch Wert auf die Feststellung, dass die erste Stelle, die an diesem Institut vergeben worden ist, die Stelle für eine Frau gewesen ist.
Doch gerade um die Besetzung der Professuren hatte es Streit gegeben. Denn im Beirat gelten 2/3 Mehrheitsmodalitäten, sodass sich die muslimischen Vertreter nicht als Sperrminorität gegen die Vertreter der Universität durchsetzen können. Daher hatte etwa die deutsch-türkische DİTİB die Mitarbeit aufgekündigt. Im Beirat für das neue Islaminstitut sitzen jetzt statt der ursprünglich gedachten 5 nur 3 Verbände, nämlich die Islamische Föderation Berlin, in der auch die umstrittene Millî Görüş sitzt, der Zentralrat der Muslime und der Verband der schiitischen Gemeinden Deutschlands. Dies kritisiert etwa die liberale Rechtsanwältin Sayran Ateş. Die jetzigen Beiratsmitglieder seien nicht repräsentativ.
Wenn die konservativen Verbände sich hinstellen und behaupten, sie vertreten die Mehrzahl der Muslime, gibt es weder einen Beleg dafür noch eine Abbildung und dass zum Beispiel der Zentrale Rat der Muslime nicht mal 0,4% der Muslime vertritt.
Dagegen würden andersdenkende Muslime unter Druck gesetzt. Sie selbst muss, seitdem sie die liberale Ibn Rushd Goethe-Moschee gegründet hat, in ständiger Angst und unter Polizeischutz leben. Gründungsbeauftragter Michael Borgolte will aber im Zeitplan bleiben und rechnet erst einmal nur mit 3 islamischen Verbandsvertretern im Beirat.
Über das geplante Institut für Islamische Theologie an der Humboldt-Uni in Berlin war das ein Beitrag von Thomas Klatt. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Das Geld ist da. Endlich nach über 2 Jahren Ringen um das Wie darf der Bund jetzt endlich 5 Milliarden € für die digitale Ausstattung von Schulen geben. Für diese Schulen ist das natürlich eine gute Nachricht, theoretisch. Denn praktisch muss ja jetzt erstmal geklärt werden, wie kommt das Geld an die Schulen und wie wird es genau und wofür ausgegeben. Klingt eigentlich ja erstmal einfach, ist es aber nicht. Beispiel Berlin, da wo die einzelnen Bezirke der Stadt die Schulträger sind. Dort zeigt sich, Schulen und Verwaltungen sind längst nicht überall darauf vorbereitet, auf diesen Geldsegen. Claudia van Laak mit Stimmen aus der Hauptstadt.
Wir haben hier jetzt ein Blatt Ergebnisse und auf das können die ganzen Schüler auch zugreifen. Und auf diesem Arbeitsblatt werden dann halt einzeln die Ergebnisse eingetragen.
Jonathan Griem aus der 10D zeigt an der elektronischen Tafel, genannt Smartboard, wie mehrere Schülerinnen und Schüler gleichzeitig auf eine digitale Lernplattform zugreifen können, auch wenn einer vielleicht mit einem Beinbruch zu Hause liegt und nicht den Unterricht besuchen kann. Das Droste-Hülshoff-Gymnasium in Berlin-Zehlendorf hatte sich Bildungssenatorin Sandra Scheres für ihren Besuch zum Digitalpakt ausgesucht. Eine digitale Vorzeigeschule, zudem im Pilotversuch WLAN-Vernetzung. 257 Millionen Euro fließen vom Bund nach Berlin. Das Land selber legt noch einmal knapp 26 Millionen Euro drauf. Wir sind gut aufgestellt, meint Sandra Scheres, SPD.
Das Land Berlin hat vorgearbeitet. Zum einen haben wir eine wichtige Grundvoraussetzung geschaffen, um die Bundesgelder zu erhalten, dass wir nämlich IT-Beauftragte bzw. Techniker für die Schulen installiert haben, hier über 8 Millionen in die Hand genommen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, aber auch Lehrkräfte, die pädagogisch und inhaltlich für das Thema zur Verfügung stehen, um entsprechende Medienkonzepte zu erarbeiten, dass wir direkt loslegen können, wenn die Bezirke entsprechende Konzepte uns vorlegen.
Die 12 Bezirke haben in Berlin die Aufgaben, die in Flächenländern die Kommunen übernehmen. Ihnen gehören die Schulen. Und hier fängt das Problem an. Während einige Bezirke schon genau wissen, welche ihrer Schulen was benötigen, WLAN, Schulserver, Laptops, Smartboards, hinken andere hinterher, haben überhaupt keinen Überblick. Das kritisiert die SPD-Bildungssenatorin, aber auch die Opposition. Paul Freesdorf, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion.
Die Antworten von den Schulträgern aus den Bezirken, die waren sehr mau. Man hat gar keine Schätzung, welche Schule welche Investitionen benötigt. Da muss jetzt ganz dringend nachgesteuert werden. Ich erwarte von einem Senat, dass er da auch koordinierend eingreift und auch koordinierend zur Verfügung steht, als Serviceeinrichtung auch für die Bezirke, um diese auf solche Großwetterlagen vorzubereiten.
Das tut der Senat. Die Bildungsverwaltung baut gerade eine Servicestelle für Bezirke und Schulen auf, damit das Geld vom Bund schnell abfließen kann. Dass dieses Geld dringend nötig ist, zeigt das Nachbargymnasium der digitalen Vorzeigeschule, das Schadow-Gymnasium. Schulleiter Andreas Krenz.
Also wir haben einen Computerraum mit 32 Computerarbeitsplätzen für 1.150 Schüler. Wir improvisieren so ein bisschen in einem alten Computerraum der ehemaligen Realschule. Es reicht aber vorn und hinten nicht.
Das Schadow-Gymnasium gilt als Großschadensfall. Die anstehende Sanierung wird mehr als 20 Millionen Euro kosten. Solange diese Sanierung nicht vorangeht, hilft Schulleiter Krenz auch der Digitalpakt nicht. Denn die Elektrik stammt aus den 60er Jahren. Jedes weitere angeschlossene elektrische Gerät könnte zum Zusammenbruch der Stromversorgung führen. Schulleiter Krenz hätte sogar Geld für Laptops und Notebooks. Allein, er darf sie nicht anschließen.
Das scheitert im Augenblick daran, obwohl ich eben Rücklagen gebildet habe, um das alles anzuschaffen, dass die Elektrik nicht ausreicht. Es lässt sich nicht herstellen. Und das ist natürlich dramatisch.
Jedem Schüler, jeder Schülerin ein Laptop oder Tablet. Diese Vorstellung verbinden viele mit dem Digitalpakt. Jetzt, wo es ans Geld ausgeben geht, zeigt sich allerdings, es müssen zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden, um diese Geräte überhaupt sinnvoll nutzen zu können. Da ist zum einen die Lehrerfortbildung. Viele sind nicht fit fürs Digitale, sagen die Schüler vom Droste-Hülshoff-Gymnasium.
Wir haben zwar alles, aber die Schüler haben es jetzt noch nicht wirklich benutzt. Und das würde ich mir vielleicht wünschen, dass man das noch mehr benutzt.
Naja, wir arbeiten halt sehr viel mit Arbeitsblättern oder also wenig mit Smartboards. Also der Lehrer schreibt von was an die Tafel, aber wir dürfen natürlich das nicht benutzen.
Neben der dringend nötigen Lehrerfortbildung, hier sind die Länder zuständig, das Geld dafür kommt nicht aus dem Digitalpakt, müssen Schulserver aufgebaut und es muss überall WLAN installiert werden. Häufig fehlt eine leistungsstarke Datenleitung. Paul Friesdorf von der oppositionellen FDP kritisiert.
Das Thema Digitalisierung ist ja nicht wie so eine Schlechtwetterfront mal schnell über die Alpen gezogen und kommt komplett unerwartet und zieht auch wieder ab. Nein, das ist ein Thema, was uns seit Jahren beschäftigt. Und da muss man doch klar vorausschauen, planen. Und da wären die Bezirke und aber auch der Senat aufgefordert gewesen, in den letzten Jahren alles zu tun, um für den Tag X bereit zu sein. Das wäre meine Erwartung an Menschen, die verantwortungsvoll Politik machen.
Bildungssenatorin Scheres weist diesen Vorwurf zurück. Noch in diesem Jahr würden die ersten Gelder aus dem Digitalpakt fließen. Davon geht die SPD-Politikerin aus. Das größte Problem in Berlin? Bislang ist keine einzige Schule mit einer Glasfaserleitung ausgestattet. Dafür ist der Digitalpakt allerdings nicht gedacht. Das Geld für die Datenleitung muss aus dem Landeshaushalt kommen oder aus einem anderen Bundesprogramm.
Eine Ausbildung ist eine Alternative zum Studium. Eine ziemlich gute sogar und vor allem auch längst keine Einbahnstraße mehr. Und außerdem, die Jobchancen stehen gut. Der Fachkräftemangel macht es möglich. All das sollte sich eigentlich schon längst rumgesprochen haben, hat es aber offenbar nicht. Denn die Studierendenzahlen bleiben weitestgehend hoch, genauso wie der Azubi-Mangel, genauso wie die Abbrecherzahlen an den Hochschulen. Viele, die nach Abbruch des Studiums dann doch eine Ausbildung machen, tun das erstmal nicht sehr motiviert, weil der schale Beigeschmack bleibt im ersten Anlauf gescheitert zu sein. Und auf die Berufsschulen kommt dann eine neue Aufgabe zu, Motivator für Studienabbrecher. Hauke von Hallern berichtet aus einer Berufsschule in Lübeck.
Wer Abitur hat, geht studieren. Ein ungeschriebenes Gesetz für mittlerweile fast jeden zweiten Deutschen, der die Hochschulreife besitzt. Ein Studium sei unverzichtbar für eine berufliche Karriere, meinen viele junge Menschen.
Das braucht man auf jeden Fall, nur wenn man denn weiterkommt im Leben.
Also natürlich kriegt man das vermittelt, man auch, wenn man ein Abitur macht, dass der nächste Schritt dann das Studium ist.
Man kann mehr machen einfach später.
Das ist schon ein gewisser Status auch. Ich glaube, das wird einem so in die Wiege gelegt. Wenn man aufs Gymnasium geht, dann möchte man auch studieren.
So sah es auch Marcel Wagner aus Lübeck. Der 26-Jährige studierte Elektrotechnik an der Technischen Hochschule, mehr als 8 Semester lang. Im Fach Bauelemente fiel er durch, schob die Klausur vor sich her und scheiterte erneut.
Tja, das war halt leider die letzte Klausur, die noch offen war. Und ich habe die Reißleine gezogen, damit ich mir halt quasi immer noch eine Hintertür offen halten kann, um vielleicht irgendwann später nochmal diesen Bachelor als Abschluss zu machen.
Hätte er den letzten Versuch verpatzt, wäre er endgültig aus dem Studium geflogen. Im vergangenen Sommer hat er sich für eine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann an der Hanseschule in Lübeck entschieden. In seiner Klasse sitzen 4 weitere Studienabbrecher. Zu ihnen gehört auch Lauren Schröder.
Dadurch, dass die Lehrer halt meinten, okay, wenn du wirklich was erreichen möchtest, dann geh studieren nach deinem Abitur, dann war es einfach so, dass ich mir selber den Druck gemacht habe. Und dadurch war ich halt persönlich sehr oft krank dann.
Schulleiterin Martina Weger kennt das Problem. In der Hanseschule landen viele, die demotiviert die Uni verlassen haben, erzählt sie.
Wir sehen einen jungen Menschen, der das schon ganz schön dran zu knausern hat, dass das nicht so nach den Wünschen entsprechend funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, da gilt es auch erstmal darum, ein bisschen Aufbauarbeit zu leisten, ein bisschen den Rücken zu stärken, zu sagen, komm, es muss nicht immer höher und weiter sein, sondern man muss auch letztendlich zufrieden sein an seinem Job.
Für Lauren und Marcel war es die richtige Entscheidung, eine Ausbildung anzufangen. Nicht nur theoretisch, sondern gleich auch praktisch in den Beruf einzusteigen. Marcel ist Azubi bei einem Lübecker Messeveranstalter.
Dort stellen wir halt 7 Veranstaltungen im Jahr auf die Beine und machen da halt von A bis Z alles. Geht von der Planung los, über Kundenakquise, Vermarktung, Marketing, Messeaufbau, denn auf der Messe selber die Organisation übernehmen.
Dass eine berufliche Ausbildung eine gute Alternative zum Studium sei, sollte viel stärker thematisiert werden, meint der angehende Veranstaltungskaufmann. Die Jobchancen auf dem Arbeitsmarkt seien heutzutage oft viel besser als nach einem Studium. In seiner Schulzeit sei ihm da aber ganz anderes vermittelt worden.
Da kann ich auch einen Lehrer aus meinem Abitur zitieren, der meinte, ihr seid Deutschlands Elite, ihr macht Abitur, ihr wollt studieren gehen.
Etwa jeder Dritte, so die aktuellen Zahlen, bricht sein Studium ab. Die stellvertretende Leiterin der Hanseschule Wiebke Hartmann kritisiert, dass das Ansehen von beruflichen Ausbildungen in Industrie, Handwerk oder Verwaltung zu wünschen übrig lässt. Sie fordert ein Umdenken.
Ich wünsche mir schon, dass auch an den Gymnasien nicht nur dieser Duktus lebt, wir bilden euch fürs Studium aus, wir haben eben gehört, ihr seid die Elite. Nein, es machen mittlerweile so viele Menschen Abitur und wir werden nicht alle die Nation am Ende leiten und führen, sondern wir müssen alle für uns den Platz finden, der uns passt.
Um mehr Jugendliche für eine berufliche Ausbildung zu begeistern, sei ein besserer Austausch zwischen Betrieben und weiterführenden Schulen notwendig. Schnuppertage für Schüler in Unternehmen zum Beispiel, aber auch die Lehrer müssten sich schulübergreifend stärker austauschen, insbesondere mit den Berufsschullehrern. Es gehe darum, gemeinsam Ideen zu entwickeln, um Abiturienten zu erden und ihnen eine berufliche Ausbildung schmackhaft zu machen.
Wir sind bereit zu jedem Dialog, weil ich denke, das kommt am Ende den jungen Leuten zugute.
Und das war Campus und Karriere für heute. Hier kommen gleich die Nachrichten und dann wie immer Corso, Kunst und Pop. Heute mit meinem Kollegen Achim Hahn und unter anderem mit der Frage, wie Blockbuster die politische Meinungsbildung von Jugendlichen beeinflussen können. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.